Vielen Dank. Ich finde das immer sehr schön, in so eine Predigtreihe eingeladen zu werden, weil das für mich auch mal manchmal, da muss ich nicht irgendwas Altes nehmen oder ich muss nicht irgendwie was ausdenken, sondern ich darf mich mit eingliedern in die Gedanken, die ihr habt. Und das war für mich einfach auch was, also gerade dieses Programm hier was Neues, ich kannte das so noch nicht. Und dann habe ich das Heftchen bekommen vom Silas und habe da mal reingeguckt. Und da seid ihr gerade dran, ja, 42 Tage Leben für meine Freunde. Heute ist Sonntag Nummer 3, richtig, und Start oder die Start der Woche 3. Ja, es geht um Investieren und da freue ich mich drauf, das mit euch zu durchdenken und anzugehen. Ich habe euch ein Video mitgebracht, was zu dem heutigen Bibeltext hinführt. Bin mal gespannt, wer alles erkennt, um welchen Bibeltext es heute geht.
Hey, how you doing? Good morning.
Oh my God.
We're just grilling some burgers. Yeah, he likes the flame grill.
I thought you went here to hell.
I thought your car was on fire.
Man, those look good.
Hey, can I get you guys a Whopper? You want a burger?
There you go.
Mm-hmm. I'll take one though, this for my daughter.
Can the king crown you?
Yeah. Man, I pull out my fire extinguisher. I'm ready to put out a fire, and what do? I get a Whopper.
You guys just decided to grill here, or what?
Yeah, I mean, the king loves to grill, so I just kind of follow him around, and yeah, we like to grill up some burgers.
Zoe stopped and helped him, and...
Oh, the king just wants to listen.
Also, wenn ihr das nächste Mal ein Auto brennend irgendwo seht, haltet an, es könnte eine Fastfood-Kette sein, ne, die euch einen Burger machen will. Genau. Ich hoffe, ihr habt es alle erkannt, worum es heute geht, ja? Also der barmherzige Samariter, ja, habe ich einen Text mitgebracht. Aber vorher eine ganz wichtige Frage, ja, ihr habt voll Hunger, seid auf einer einsamen Straße, ihr habt seit Wochen nichts gegessen und jetzt kommt ihr, Autobahnausfahrt und es steht ein Burger King da und steht ein McDonald's da. Wer geht zu Burger King? Hebt jetzt bitte die Hand. Ihr müsst gehen, ja. Wer geht zu McDonald's? Puh, okay, gut, jetzt gehe ich. Nein, Quatsch. Okay, das hat mich einfach mal so interessiert. Okay, also den Text, den ich euch mitgebracht habe, ich habe ihn auch da mitgebracht, lese ihn aber nochmal aus meiner Bibel. Also, wir lesen den Text vor. Ich glaube, die meisten von euch kennen die Geschichte. Bin ich mir eigentlich sicher. Ich lese sie vor und habe dann direkt ein paar Punkte, die mir da auffallen. Also, haben wir hier oben. Ich habe ein bisschen was davor mitgenommen, warum das quasi so zustande gekommen ist. Das wichtigste Gebot. Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? So, fangen wir schon mal an. Super Text. Das ist, ist ein erster ganz wichtiger Punkt. Ja. Ewiges Leben, ganz wichtig. Ich komme dann nachher nochmal drauf. Ich möchte nur ein paar Sachen aus dem Text rausgreifen. Jesus antwortete, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, handle so und du wirst leben. Jetzt kommt das Beispiel des barmherzigen Samariters. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach und er fragte weiter, wer ist denn überhaupt mein Mitmensch? Wer ist denn mein Nächster? Ja? Also so mache ich mal, wer Nächster? So, ne? So, halt. So, machen wir hier mal ein bisschen auf, da sollte noch ein Fragezeichen dahinter. Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus nahm die Frage auf und erzählte folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an der Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte: Pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der ihm geholfen hat. Und Jesus erwiderte, dann geh und mach es genauso. Also mal so. Ja. Ich möchte euch zu der Geschichte ein paar Hintergrundinfos geben. Und zwar war diese Gegend, die da ist, perfekt für den Überfall. Ja? Also diese sind ungefähr 25 Kilometer, konnte ich jetzt nur aus Büchern oder im Internet lesen. Ich war leider noch nicht selbst da, würde ich gerne mal hin. Sind so 25 Kilometer zwischen Jerusalem und Jericho. Und da gibt es irgendwie kaum Dörfer und kaum irgendwelche Ansiedlungen. Und das Gelände, ich habe mal ein Bild, ich habe natürlich gegoogelt und mir das auch ein bisschen angeguckt, da kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also es ist perfekt für einen Überfall. Keine Menschenseele, ne? Kannst du irgendwo jemanden runterschubsen, kriegt keiner mit. Für die Räuber auch sehr verlockend, weil das auch ein Handelsweg war. Das heißt, da waren aber auch welche dabei, die hatten einen schön ordentlichen Geldbeutel dabei und das konnten die natürlich halt nutzen. Ja. Der Mensch hier, wir wissen nicht viel über ihn, der überfallen worden ist, der wird hier halbtot niedergeschlagen. Da hat man gedacht, halbtot, eigentlich gibt es nicht. Entweder man ist ganz tot oder nicht tot, ne? Halbtot. Aber klar, wenn einer in der Gegend niedergeschlagen wird und Wunden hat und so weiter und bei der Hitze und dann keiner vorbeikommt, dann ist er so gut wie tot. Ja? Also er ist halbtot. Aber was passiert? Super. Hilfe naht. Ja. Erste Hilfe ist sofort da und ein Priester kommt, ein Superchrist kommt, der sogar im Tempel, der im Tempel arbeitet und der wird helfen. Aber was passiert? Der geht vorbei. Jetzt kann man hier ein bisschen bei dem Wort sehen, das ist nicht nur einfach so ein ja, da liegt er und geht vorbei so, sondern es ist so ein bisschen eine entgegengesetzte Richtung, ein eher so ein, ja, ich gehe mal so einen schönen Bogen halt. Ja, der geht vorbei und dann habe ich mir ein bisschen gefragt, warum hat er das eigentlich gemacht? Warum ist er denn da vorbei? Das kann doch gar nicht wahr sein, dass man an so jemanden vorbeigeht. Ja? Es könnten 4 Gründe gewesen sein. Die erste war, er war Tempeldiener, der war hundemüde, Nachtschicht oder sonst irgendwas, oder 24-Stunden-Schicht. Aber er war einfach müde und konnte nicht mehr. Ich bin noch nicht so weit. Dann vielleicht die Hygiene. Vielleicht hat er irgendwie, also einmal konnte er sich als Priester auch an dem Blut von einem anderen nach gewissen Gesetzesvorschriften verunreinigen. Das heißt vielleicht auch ein Thema irgendwie Hygiene oder vielleicht auch Ekel, keine Ahnung, also das Thema. Dritter Punkt natürlich, hey, vielleicht sind die Räuber noch irgendwo in der Nähe und wenn ich dem helfe, dann kriege ich auch noch eins übergebraten. Also Thema Angst, warum er nicht geholfen hat. Oder hat sich gedacht, da sind Hopfen und Malz verloren, was soll ich da jetzt noch Zeit und Geld investieren? Nee, da gehe ich einfach rüber. Das könnte das sein. Aber was bleibt wirklich? Er verweigert seine Hilfe, ja. Und jetzt muss sich mal in die Lage dessen reinsetzen, der da unten auf dem Boden liegt, ja. Euch passiert sowas, ne, ihr landet im Straßengraben oder schlimmer, du hast keine Chance und du siehst dann jemanden kommen, da denkst du doch, oh, genial. Ja, also da baust dich voll die Hoffnung auf und dann geht einer vorüber. Unglaublich eigentlich, ja. Jetzt passiert es, noch ein Superchrist kommt, ein Levit, auch ein Diener des Herrn, der ist unterwegs, ne? Ein angesehener Diener Gottes. Und nein, was passiert? Genau dasselbe Szenario passiert noch einmal. Das kann ja eigentlich überhaupt nicht wahr sein. Also mir wäre das sowas nicht passiert, ne? Ich kann auf gar keinen Fall. Wie können die beiden sowas nur machen? Das geht doch gar nicht. Das ist doch eigentlich, ist das total unterlassene Hilfeleistung. Und Fußgängerflucht in einem. Ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre es dafür gibt. Und jetzt kommt hier eine ganz besondere Wendung in die Geschichte rein. Denn die dritte Hilfe, die trifft an der Unglücksstelle ein. Wie ist es normalerweise? Warum heißt die erste Hilfe erste Hilfe? Der Erste, der da ist, soll helfen. Ja? Aber nein, die dritte Hilfe hilft hier erst. Und Jesus setzt ja auch auf einen ganz schönen Überraschungseffekt und erzählt von einem Samariter. Und als dieses Wort vielleicht gesagt worden ist, muss es eigentlich bei den Leuten oder bei dem Gesetzeslehrer hier jetzt in den Ohren wehgetan haben. weil die konnten sie nicht leiden. Ja? Also die Samariter, das war, oder andersrum, Priester und Leviten, die waren echt, die waren hochgeachtet. Und bei den Samaritanern, das war das Gegenteil. Die waren verachtet und gehasst, weil die waren so ein Mich-Volk, die wollten nicht wirklich was mit ihrem Glauben zu tun haben, die hatten einen eigenen Tempel. Also die zwei Völkergruppen, die konnten sich nicht leiden, auch andersrum. Also es war nicht, dass die Samariter die ganz lieben waren, die konnten auch die Juden und so weiter überhaupt nicht leiden. Ja, die kamen nicht gut klar miteinander, diese Völker. Aber hier unser barmherziger Samariter, der hat das gesehen und steht auch in der Bibeltext, der hat ein Mitleid erfahren, der hatte wohl ein gutes Herz, der hat die Wunden gesehen, er hat die Not gesehen und das hat ihn verändert. Das hat ihn von dem Weg, den er eigentlich hatte, erstmal abgehalten. Genauso eben bei den Autos, ne? Viele fahren vorbei und alle hatten einen Weg und nur ein paar haben es gesehen und haben angehalten. Sie sind auf ihrem Weg stehen geblieben. Und das hat auf jeden Fall hier der Samariter, das hat ihn verändert und er hat angehalten. Man vermutet, er war ein Kaufmann, der barmherzige Samariter war ein Kaufmann. Und so konnte er mit dem, was er hat, was er vielleicht sogar dabei hatte, auf seinem, geht davon ja aus, dass es ein Esel vielleicht war, da hatte der vielleicht schon Öl dabei und Wein dabei. Also mit dem, was er hat, hat er geholfen. Und man hat damals quasi Öl genutzt, damit Schmerzen gelindert werden. Und den Wein, um die Wunden zu desinfizieren. Also er hat ganz praktisch geholfen. Und dann gibt der barmherzige Samariter auch erstmal noch seinen besten Geschäftswagen für diesen armen Kerl, ja, einen Esel. Damals ein besonderes Tier. Nicht, wir denken immer Esel, stur und dumm. Damals wirklich was Besonderes. Die Pferde waren eher für den Krieg gedacht, waren Kriegstiere. Und Esel waren was Besonderes. Deswegen ist auch Jesus auf einem Esel eingeritten und auch Könige sind auf einem Esel geritten. Er hat den Verwundeten in sein Stammhotel gebracht. Vermutlich war er da öfters auch auf dieser Strecke unterwegs, weil er wird den Wirt da gekannt haben und hatte, glaube ich, ein Vertrauensverhältnis zu ihm. Weil er ja auch gesagt hatte, hier, umgerechnet hat er ihm ungefähr 200 Euro auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hey, das soll erstmal reichen, ich komme aber wieder, weil ich bin ja öfters auf dem Weg und wenn es dann nicht gereicht hat, dann will ich auch den Rest noch bezahlen. Und das Besondere ist, dieser barmherzige Samariter, der hat den Fall nicht irgendwie ach komm, ich helfe mal schnell und so weiter, sondern er hat ihn, gibt es da so ein schönes Wort, er hat ihn so ganzheitlich irgendwie sich um ihn gekümmert. Ja? Man kann sagen, es ist ein Meisterstück der Hilfestellung. Mehr hätte man gar nicht tun können. Der hat das richtig gut gemacht hier. Und jetzt wird es ja eigentlich interessant, denn Jesus packt das hier manchmal so von zwei Blickwinkeln an. Er sagt jetzt nicht, such dir sofort deinen Nächsten und hilf ihm sofort. Ja? Also denke nicht sofort, okay, wer könnte mein Nächster sein? Wenn ich das jetzt auch machen soll, wer könnte mein Nächster sein? Ich nehme mir sofort den und den, nicht sofort in den Aktionismus starten, sondern versuche zu überlegen, sich in die Lage der Notleidenden reinzudenken. Ja? Versetze dich in die Lage von jemandem, dem es nicht gut geht. Der muss noch nicht mal direkt nebenan wohnen. Vielleicht wohnt er auch nicht hier im Ort. Welche Fähigkeiten hast du, dass du helfen kannst? Welche freien Zeiten hast du, in denen du helfen kannst? Welches Werkzeug besitzt du? Das meine ich ganz praktisch. Von Rohrzange bis Schlagbohrer, keine Ahnung, damit du helfen kannst. Wo sind deine Stärken, um anderen in Not zu helfen? Und die Frage nach dem, ne, wer ist mein Nächster, der ja auch stellt, das können natürlich auf der einen Seite sehr viele sein, der Nachbar, der Arbeitskollege, Busfahrer, die alleinerziehende Mama, derjenige, der sein Auto total Schrott hat, aber keine Kohle hat, um es reparieren zu können. Diese Frage kann man so ein bisschen beantworten. Mein Nächster ist der, ich mache es mal mit einer anderen Farbe, dafür habe ich sie doch. Also mein Nächster ist der mich. Also mein Nächster ist der mich braucht. Wer braucht dich? Ein paar ganz auch nochmal praktische Fragen an euch, die ich aus diesem Gleichnis gezogen habe. Wo machen wir vielleicht auch einen Bogen um Arme und Kranke? Wo haben wir keine Zeit mehr für unsere Freunde oder für Nachbarn? Wo sind wir zu müde, um anderen zu helfen? Arbeitest du zu viel? Wofür geht deine Kraft drauf? Haben wir Angst vor bestimmten Situationen und deswegen helfen wir nicht? Haben wir vielleicht auch Ekel? Haben wir die Hoffnung, dass da sich irgendwas nochmal tut, vielleicht schon längst aufgegeben? Ja, also an diesen Themen entlang zu hangeln. Und Jesus fordert den Mann hier und damit auch uns ganz klar heraus, gehe hin und mach es genauso wie der Samariter, weil das ist ein Meisterstück der ersten Hilfe. Geh und investiere. Also das Thema von dieser Woche oder in der Woche, wo ihr auch in der nächsten Woche leben könnt, dürft. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus, indem ich mich investiere. Das Wochenthema, ja. Auch nochmal, genau. Wenn man dieses Wort investieren hört, denkt man ja vielleicht ganz schnell an, klar, an Geld, an Banken, an Vermögensmaximierung, ja. Und das ist auch relativ normal. Ich glaube, der Begriff kommt einfach aus dem Bankwesen. Also man gibt von etwas, was man hat, gibt man was ab, mit der Hoffnung, dass es sich vielleicht auch wirklich einfach vermehrt, dass es größer wird. Und obwohl das ja eigentlich eine Banksache ist, habe ich ja gerade das Thema oder das Wort Kapital gefällt mir eigentlich ziemlich gut hier an der Stelle. Denn Gott hat dir ein Kapital und ein Vermögen anvertraut. Und das Letzte, was ich damit meine, ist Geld. Ja. Du kannst was und du hast was, was sonst keiner kann oder hat. Und egal, ob das jetzt vielleicht, sage ich mal, ein super guter Rasenmäher ist oder ob es eine Gabe ist, Leuten lange zuhören zu können oder Menschen einfach Wunden verbinden zu können, du hast das. Das hat Gott dir gegeben. Und ich finde, dieses Kapital einzusetzen und zu investieren. Ja, aber warum sollte ich das Ganze? Reich werde ich dadurch nicht. Aber soll es auch gar nicht, ne? Sondern einfach nur dafür, damit Menschen ein Stück näher und immer mehr zu Jesus finden. Weil ich glaube, dass wir einfach dann eine Brücke sein können für Menschen, die weit weg sind von Jesus, die keine Ahnung davon haben. Ich bringe euch mal ein bisschen in der Sport. Sagen wir das denn sagen, was wir im Sportlehrgang auch so machen. Unsere Sport Ministry Map, bringe ich mal mit. Da haben wir so, gibt es verschiedene Einstufungen, vielleicht der ein oder andere hat das schon mal gesehen. Das ist quasi, gucken wir mal hier, man kann ja alle Leute irgendwie immer ein bisschen einstufen. Und hier haben wir so eine Einstufung, ganz unten ist jemand, also bei geistlicher Reife gerade jetzt, der ist Atheist, der sagt, hey, lass mich mit Gott, den gibt es überhaupt nicht, lass mich da vollkommen in Ruhe. So ist es halt auch. Und dann gibt es da immer verschiedene Abstufungen. Einer sagt, ja, nee, mit Gott, aber ja, ich komme mal mit in den Gottesdienst. Oder er hat was erlebt und ist ein Stück näher dran. Und dann gibt es irgendwann die Entscheidung, hey, jetzt lebe ich mein Leben mit Jesus. Ja, das ist an dem Punkt, wo das Kreuz ist. Und dann geht es natürlich weiter, dass einer im Glauben reifer wird und stärker wird, bis er ein Superchrist ist. Ja, aber das kann ja keiner werden, weil wir sind alle demütig, deswegen sagen wir das wieder nicht. Ja, aber so eine gewisse Einschätzung so ein bisschen. Dann haben wir das Ganze natürlich auf einer anderen Ebene noch, dass wir sagen, okay, wir haben ganz links Leute, die gucken Sport nur, indem sie sich nicht bewegen. Fernsehen, mehr nicht halt. Ne? Dann gibt es vielleicht welche, die sagen, okay, ich mag keinen Sport, aber der Arzt hat gesagt, ich muss es unbedingt machen, sonst was weiß ich was. Dann geht es natürlich immer weiter, bis natürlich hier in dem Bereich, hier habe ich doch auch so, siehst du hier, so Leistungssportler, Hochleistungssportler, Spitzensportler. Und wo wir einfach eine Eingruppierung haben, sagen, natürlich versuchen wir schon, diesen ganzen Bereich hier gut abzudecken, aber alle haben es auf jeden Fall nötig, auch von Jesus zu hören. Und das wissen wir auch, also von Kindern, die mal hier anfangen vielleicht und dann immer weiter nach hier rutschen. Also gibt es solche gewisse, sage ich mal, von A nach B. Ne? Es gibt Verschiebungen irgendwo. Lass mal. Genau, das ist so, wenn wir zum Beispiel auch so Sportschulungen haben, dann erklären wir das da auch drin und können dann erkennen, wo sind die Leute, was muss man tun, um vielleicht dahin zu bringen. Genau. Ich investiere mich, damit Menschen, sage ich jetzt mal, das will ich auch mal aufzeichnen. Ich nenne es jetzt mal ganz plump, mir ist es auch nicht besser eingefallen. Also, dass Menschen von A nach B kommen. Ja? Und A, sage ich jetzt mal ganz plump, ist jemand, der sagt, ich habe mit Jesus gar nichts zu tun, also vielleicht wirklich der Atheist. Und B ist, hey, ich habe eine Beziehung zu Jesus. Ne? Also Menschen von A nach B zu bringen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollten überhaupt meine Freunde von A nach B gehen wollen? Vielleicht haben die überhaupt keinen Bock da drauf. Ja, vielleicht wollen die das gar nicht. Und das Letzte, was ich irgendwie will, ist mit Freunden oder sowas sagen, hey, ich schieb die irgendwie mit Zwang darüber oder so. Ja? Das will ich ja gar nicht. Es soll ja einfach eine Freiheit sein, keine Tricks. Das soll Freundschaft sein, das soll einfach frei sein. Aber von den Erfahrungen her, die glaube ich, ihr alle macht, die wir machen, die ich mache, sagen, hey, Leute haben einen Hunger nach Spiritualität, nach geistlichen Erlebnissen. Vielleicht sogar wirklich auch mit Gott und mit Jesus, aber sie haben vielleicht gewisse Erfahrungen gemacht. Oder es ist ein gewisser, soll man sagen, wenn das jetzt so ist, es ist so ein gewisser Graben da, dass man da irgendwie gar nicht rüberkommt, ne? Um überhaupt erstmal Richtung eine Beziehung zu Jesus zu kommen. Und da habe ich mich ein bisschen gefragt und reingelesen, was ist denn irgendwie dieser Graben hier, wo wir eigentlich vielleicht eine Brücke sein sollen? Wie kommt denn dieser Graben überhaupt zustande? Und da habe ich euch auch ein paar Gedanken mitgebracht. Ich packe sie alle auf einmal an. Ja, der A nach B Graben. Also das Erste ist, es könnte sein, es ist einfach eine Unkenntnis da. Ja? Also der Grundgedanken oder Grundbegriffe vom christlichen Glauben, vom Christentum, die sind gar nicht mehr vorhanden. Begriffe werden überhaupt nicht mehr richtig verstanden, wie Gnade, Sünde, Vergebung, Erlösung. Frag Leute nach dem, was an Ostern ist. Leute wissen viel mehr über den Osterhasen und über Milka als über Jesus. Also die kirchlichen Feiertage. Religionsunterricht musst du nicht mehr hingehen, darfst du hingehen, falls es ihn überhaupt noch gibt. Wir wissen das und das ist auch so, dass wir mehr als 20% der Bevölkerung hatten einen Migrationshintergrund. Also es ist einfach gar nicht mehr da. Es ist ein Graben irgendwo da. Ja. Dann eine Sache, negative Erfahrungen, Vorurteile und Ängste. Das sind Leute, die kommen gar nicht von A nach B, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Pastor, mit dem Pfarrer, mit christlichen Freunden und sagen, nee. Oder wie kommt das auch in der Öffentlichkeit rüber? Also wenn manchmal dann von irgendwelchen fundamentalen Christen berichtet wird, und dann, ja, die sind ja alle so, also die öffentliche Wahrnehmung. Das könnte auch so ein Graben sein. Thema Kultur, also es ist auch, dass wir sagen, auch wir als Christen haben irgendwie eine eigene Subkultur gebildet, ne, mit auch einer eigenen Sprache, eigener Musik, manchmal vielleicht einem eigenen Kleiderkodex. Das wirkt auf Menschen auch irgendwie fremd, das kann auch einen Graben machen. So, wenn dann die Rede ist von dem König und dem Blut und dem Schwert des Geistes und so weiter, das ist theologisch alles richtig, das ist gar nicht das Thema, aber es ist fremd auch für die Leute, es kann auch abschrecken und sie dringen dann gar nicht mehr so zu dem Kern des Glaubens, zu Jesus, zu einer Beziehung mit Jesus vor. Ja, und das Ganze, ich glaube, das kennen wir auch, das ist bei uns so, das ist ja auch genauso bei anderen, berufliche Belastung, jeder muss irgendwo hinfahren, arbeiten können, Vernetzung, Facebook, WhatsApp, Instagram, E-Mail, Smartphone, das führt dazu, dass man teilweise einfach gar keine Zeit mehr hat, sich Gedanken darüber zu machen, hey, warum müsste ich überhaupt vielleicht von A nach B oder überhaupt sich über sowas Gedanken zu machen oder sich vielleicht mal mit einem christlichen Freund zu treffen und das Zeug auszudiskutieren. Ja. Und der letzte Punkt, der war mir dann auch noch spontan eingefallen, auch ein Luxus in so einem Land, warum sollte ich überhaupt irgendwas mit Gott und mit Jesus zu tun haben in der Kirche? Mir geht's ja einfach voll gut. Ja, also, genau. Und da finde ich aber, wir können da, die wird statisch wahrscheinlich jetzt nicht gut sein. Ja, machen wir es so, dann haben wir es auch. Ja, wir können da eine Brücke bauen. Und wir dürfen das Kapital, was Gott in uns hineingelegt hat, das dürfen wir investieren. Egal, ob das in unserer Familie ist, in der Nachbarschaft, vielleicht in einem ganz anderen Dorf, würde ich nämlich gerne hier dann auch schon einen Doppelpunkt machen und diesen Punkt hier abhaken quasi. Gehe du und mach das genauso. Ja. Nutze dein Essen, dein Werkzeug, dein Auto, dein Hobby, deine Freizeit, vielleicht auch manchmal ja, deine Erholungszeit, um in Freunde zu investieren, weil die es einfach wert sind. Ja. Und weil wir diese Brücken bauen können, die vielleicht einfach entstanden sind. Und frag auch Jesus ganz klar im Gebet, hey, was soll ich denn tun? Ich könnte so viel tun, aber alles und nichts und was soll ich machen? Also, wem kann ich helfen? Zeig mir Personen, zeig mir Nöte, zeig mir, was dran ist. Jesus ist der, der wirklich der Meister ist der Hilfestellung. Der hat so viel und hat alles investiert, damit wir Menschen Frieden mit Gott haben können. Und da komme ich so ein bisschen nochmal auf diese letzte Frage, die ja quasi ganz am Anfang von dem Gesetzeslehrer stand. Hey, ewiges Leben, wie kann ich das denn, wie kann ich das bekommen? Ich glaube, das ist einfach diese Frage, ist aktuell, die war aktuell und die bleibt aktuell. Manche geben es gerne zu, manche nicht. Jeder fragt sich an irgendeinem Punkt in seinem Leben, hey, wo komme ich eigentlich her und wo gehe ich eigentlich hin? Die Frage kommt auf. Ja, bei dem einen vielleicht mehr, bei dem anderen weniger, auch von der Beschäftigung, von der Zeit, wie da investiert wird. Und ich finde, diese Frage bekommen wir wirklich nur bei dem geklärt, der uns erschaffen hat. Und das ist nur bei Gott und das ist bei seinem Sohn Jesus Christus, denn im Grunde, und dann kommen wir vielleicht auf die Rundung wieder zum barmherzigen Samariter, ist Jesus der perfekte barmherzige Samariter. Jesus hilft, wo nicht einmal Superchristen helfen können, wo wir einfach nicht mehr helfen können, da hilft Jesus. Wer sind in unserem Leben vielleicht die Räuber, die uns zusammenschlagen oder die könnten sein, Falschheit, Zorn, Neid, Lügen, das sind Räuber, die unser Leben töten können. Aber Jesus hilft und erbarmt sich an jedem Einzelnen, der in seinem Leben gefallen ist. Jesus ist derjenige, der Schwache und Verwundete verbindet. Er ist derjenige, der sagt, hey, ich heb dich auf und ich pflege dich und ich gehe mit dir, der heil machen will, der alle Kosten auf sich genommen hat, damit wir eine geistliche Genesung bekommen können, dass wir geistlich, dass wir in unserem Herzen gesund werden können. Jesus ist derjenige, der das Thema Nächstenliebe zu 100% umgesetzt hat. Und das ist, wenn wir das sehen und wenn wir das anerkennen, wenn wir das glauben, wenn wir unser Leben mit Jesus gehen, ist das Thema quasi auch erledigt, denn dann dürfen wir ewiges Leben bei Gott haben. Und genau wie Jesus in uns investiert hat, wie er in seine Jünger investiert hat, wie andere Menschen investiert haben in uns, mit voller Liebe dürfen wir das auch tun. Denkt vielleicht auch nochmal an eure eigene Geschichte, wer hat in euch investiert? Und Dinge einfach da weiterzugeben. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du heute das erste Mal davon mitbekommen und sagst, wow, das ist interessant, da hätte ich gerne mal noch ein paar Fragen zu oder ich würde da gerne vielleicht den nächsten Schritt irgendwie gehen, zu Jesus hin. Da will ich auch sagen, hey, das sind super Gedanken. Damit solltest du nicht alleine nach Hause gehen und morgen ist es wieder vergessen, sondern auch gerne nachher nach vorne kommen. Da würde ich super gerne mit dir drüber reden. Zum Thorsten oder ihr kennt noch andere, die hier in der Gemeinde sitzen. Das sollte man auf jeden Fall festmachen. Jesus möchte helfen, Gott will dir Gutes tun. Ich wollte noch ganz praktisch werden. Es ist schön, so eine Predigt zu hören und im Alltag geht alles vergessen. Praktisch und herausfordernd werden. Ich mache es jetzt einfach mal selber. Ich gebe es euch nicht nur auf. Vorne liegen solche gefalteten Zettel aus. Das sind Aufgaben für euch. Hausaufgaben. und zwar für eure VIPs. Vielleicht habt ihr das schon mal gehabt, auch in den letzten Wochen. Wenn nicht, wir haben das bei SAS schon ganz lange, VIPs. Ja, das sind die Jungs und Mädels, mit denen wir zusammen Sport machen, die aber mit Jesus sagen, überhaupt nichts am Hut haben. Ja, das sind einfach geniale Menschen. Und für die VIPs einfach was Gutes zu tun. Und da gibt es Zettel, den könnt ihr ziehen. Ganz viele habe ich da. Und da gibt es verschiedene Sachen, wo ihr einfach was Gutes tun könnt. Hey, ja, die Herausforderung, die stelle ich. Da möchte ich mich stellen. Ich nehme was mit. Ich ziehe jetzt einfach auch mal eine. Also für die nächste Woche werde ich, mal gespannt. Okay, muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich mir was anderes überlegen, aber kaufe einem VIP einen Strauß Blumen und ermutige. Ja? So, muss ich dem Yannick, wenn ich dem jetzt eine Strauß Blumen, dann ist nett, aber vielleicht muss ich mir was anderes überlegen. Habe ich verschiedene Aufgaben, zieht euch einen Zettel und lasst euch herausfordern, jemand anderem was Gutes zu tun. Ja? Dazu sind auch noch so Bibelverskarten, die wir von SAS haben. Nehmt euch da auch gerne mit, einen Zuspruch für euch oder halt auch vielleicht einen VIP weiterzugeben, das als Herausforderung. Den nehme ich mir mit. Als Beispiel gibt es noch, lade einen VIP nächste Woche zum Essen ein. Rufe einen VIP an, den Gott dir aufs Herz legt und frage, wie es ihm geht. Und es gibt noch andere, ich habe da 7, 8 verschiedene Sachen. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir dafür, dass du investiert hast und ich danke dir dafür, dass das aufgeschrieben wurde, dass wir das nachlesen können, wie du warst, wie du bist, wie du reagiert hast. Danke für die Begebenheiten und die Geschichten, die du uns erzählt hast. Danke, dass wir lernen können und dass diese Dinge, die du uns beibringst, dass sie für dieses Leben unheimlich gut sind. Diese Wertschätzung, mit anderen umzugehen, diese Liebe, die Nächstenliebe, das ist so ein wichtiges Gebot, was mich fasziniert, aber auch alle anderen fasziniert, was auch Menschen aus anderen Religionen fasziniert. Und du hast das vorgelebt. Aber dabei bist du nicht geblieben, du bist so weit gegangen, dass du für uns gestorben bist, dass du alle Schuld auf dich genommen hast, damit wir eine Beziehung zu dir und deinem Vater haben können, dass wir Frieden haben können, dass wir ewiges Leben haben können. Ich danke dir so sehr dafür und ich bitte dich, dass wir das immer neu verstehen, dass wir es zum ersten Mal verstehen. Danke, dass du das tust, dass du real bist. Und ich möchte dich bitten, dass der Glaube an dich, dass es keine Theorie bleibt, keine Theorie ist, sondern dass es ganz praktisch wird. Nächste Woche, wir haben Ostern. Lass uns mit unseren Freunden, Nachbarn, Bekannten, Arbeitskollegen drüber reden und schenk du uns da Gelegenheiten. Hab Dank, dass du da bist und ich bitte dich, dass du uns überreichst. Amen.